Liebe Podcast-Hörer, ihr habt es ganz sicherlich mitbekommen. Die Aktienmärkte stehen teilweise massiv unter Druck. In einigen Sektoren wie den Halbleiter- und den KI-Werten erleben wir einen regelrechten Ausverkauf. Meine Einschätzung dazu habe ich auf dem YouTube-Kanal Eriksen am Montag bereits abgegeben und bin hier auch auf einige wichtige Details eingegangen. Am Mittwoch im Report werde ich ein Sondervideo verschicken, und zwar zu den Aktien, die sich momentan sehr gut halten. Wir beobachten hier eine Sektorrotation, das heißt also die klassischen Value-Werte, für die sich monatelang niemand interessiert hat, die rücken jetzt in den Fokus. Also ich glaube, das wird ein sehr interessantes Video. Ihr müsst euch dafür aber eintragen in den kostenlosen Report-Verteiler. Den Link dazu, den findet ihr hier unten in den Shownotes. Das Video werde ich am Mittwoch versenden. Wer das jetzt am Donnerstag hört, selbstverständlich kann man es sich auch einen Tag später noch anschauen. Das war's und jetzt legen wir los. Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wie lange, das wissen wir nicht, aber der Zins ist erst einmal zurück. Und so ist es nachvollziehbar, dass ich nicht selten die Frage gestellt bekomme, sollte ein konservativer Anleger nicht auch einen Teil seines Kapitals in Anleihen investieren? Genau darüber möchte ich heute aus meiner ganz subjektiven Warte heraus sprechen. Legen wir los. Mittlerweile, das gebe ich ganz offen zu, bin ich, was das angeht, ein klein wenig faul geworden. Die Informationsflut ist einfach zu überwältigend. Aber ich habe mir in den letzten 25 Jahren zur Aufgabe gemacht, all das mir anzuhören und anzusehen, was dem Verbraucher kostenlos an Informationen dargestellt wird in den Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist hier kein, wie heißt das so schön, Fingerpointing auf die Öffentlich-Rechtlichen. Tatsächlich ist ja mal abgesehen von Peter Zwegert, dem Schuldnerberater, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, sind ja Verbraucher auf, wie nennt man das, aufklärende Sendungen in den privaten eher Mangelware. Das heißt also, wenn es darum geht, den Verbraucher aufzuklären, wie gute Geldanlage aussieht, dann trauen sich da eh schon nicht viele ran, wenn aber die Öffentlich-Rechtlichen, und das ist ja erstmal gut. Was weniger gut war, ist der sehr einseitige Inhalt, der letztlich sich auf Informationen beruft, die uralt sind. Die Zeiten, in denen wir sagen konnten, Anleihen, Staatsanleihen, die Bundesschätzchen, das ist mal die sichere Geldanlage. Da kann dir unter dem Strich nichts passieren, was faktisch vermutlich erstmal stimmt. Aber wenn wir über eine positive Rendite nach Inflation sprechen, dann musste man hier auch in der Vergangenheit immer mal wieder ein Fragezeichen dahinter setzen. Dennoch hat sich das Gerücht hartnäckig gehalten. Ich weiß nicht, ob ich es an dieser Stelle schon mal erzählt habe, dass ich zweimal dem Deutschlandfunk geschrieben habe, direkt nach der Sendung. Aber da kannte mich natürlich noch keiner. Und ehrlicherweise, wenn ich heute dem Deutschlandfunk schreibe, dann weiß ich auch nicht, ob da irgendjemand reagiert. Aber da wurde dann wirklich in diesen Sendungen behauptet, ja, man kann natürlich auch als Risiko- und junger Anleger in Aktien, Fonds, Himmelhilf investieren, aber Anleihen würden hier doch ein sehr solides Fundament bieten. Ich meine, da waren wir schon nach dem Jahr 2000. Das heißt also, wir konnten zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr allzu viel Rendite durch die Zinsen aus diesen Bundesschätzchen erwarten. Und dennoch hat man das einfach behauptet. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Und dann kamen, na sagen wir mal, bis Corona kamen auch gar keine Fragen mehr. Warum keine Zinsen? Also, wie sollten Anleihen interessant sein? Ironischerweise waren sie es aber trotzdem. Und zwar dann, wenn man ein klein wenig, man brauchte nicht viel, denn der Kurs war letztlich, hat sich in eine Richtung bewegt. Wenn man ein klein wenig Timing mitgebracht hat, dann hat man ja mit Anleihen trotzdem nichts verkehrt gemacht, denn in Erwartung weiter sinkender Zinsen sind zumindest die Anleihekurse gestiegen. Nun mal ganz kurz, bevor wir hier gleich ins Detail gehen und ich ganz konkret, und das sei hier an dieser Stelle mal gesagt, das sind Gedanken, die ich mir über meine Geldanlage mache. Ich möchte hier keine pauschale Empfehlung aussprechen, investiert in Anleihen oder investiert nicht in Anleihen oder zu dem Fazit kommen wir noch. Es ist wirklich die Darstellung meiner ganz subjektiven Denkweise und insbesondere auch meiner Situation. Ich bin selbstständig, ich bekomme keine feste Rente, ich bekomme auch keine Pension irgendwoher. Das heißt also, ich muss mich selber darum kümmern, ein Einkommen, in Anführungszeichen passives Einkommen, zu generieren oder eben einen Vermögensstock aufzubauen, der gegebenenfalls auch bei Verzehr dann ausreicht. Das kann in Einzelfällen und das wird sogar in vielen Fällen für jemand anders, der eine andere Ausgangslage hat, dann überhaupt nicht brauchbar sein, was ich hier erzähle. Ganz wichtig, das einmal vorweg zu erwähnen. Der Bundesschatzbrief, die Bundesanleihe, war in der Vergangenheit sehr populär. Wir haben das gemerkt, ja, nicht die reiche Erbtante aus den USA, an die wir uns gar nicht mehr erinnert haben und die ein Millionenvermögen hinterlassen hat, sondern in einem guten gesegneten Alter hatten wir also einen Todesfall in der Familie. Mehrere Personen haben geerbt. Ich war nicht dabei, aber ich habe es, was auch vollkommen in Ordnung war. Ich bin kein direkter Nachfahre. Ja, es war meine Großtante. Und dann haben wir eben gesehen, ja, die Dame hat tatsächlich aus dem Verkauf der Firma damals, was sicherlich nicht, das war eine gute Idee, sich eine schöne Wohnung gekauft und dann hatte sie noch Bundesanleihen. So. Und das ist natürlich genau der Gedanke, den ich heute besprechen möchte. Denn jemand, der vielleicht 25 oder 26 Jahre ist und ehrlicherweise 36, 37, würde immer noch die gleiche Empfehlung machen, bis 40, Mitte 40. Wer jetzt nicht gerade ein bisschen mehr über Anleihen erfahren möchte, über Festgelder, über Tagesgelder und was ich als Alternative gegebenenfalls für sinnvoll halte, der darf jetzt auch mit gutem Gewissen, Mann, was bin ich für ein trotteliger Influencer, nach 5 Minuten wieder abschalten. Aber natürlich nicht ohne vorher für diese offene und transparente Kommunikation den Podcast zu abonnieren und vielleicht auch eine nette Bewertung dazulassen. So. Dann ist das in Ordnung, jetzt rauszugehen, weil jeder, der unter 40 ist, braucht keine Anleihen im Portfolio, wenn wir über den Vermögensaufbau sprechen. Nicht notwendig. Kann man, es gibt gewisse Strategien, deswegen ist es nicht die 100% Antwort, aber für die meisten, die sagen, ich kümmere mich nicht intensiv um meine Geldanlage, ich will einen Teil meines Geldes, welches ich erarbeite, will ich nehmen und in Aktien investieren. Beziehungsweise an der Börse investieren, der braucht keinen Anleiheanteil. Diese Frage ergibt sich erst später und zwar dann, wenn man sagt, ich möchte ein wenig Volatilität aus dem Portfolio rausnehmen. Ich bin jetzt 52 und sollte ich jetzt eigentlich dazu sagen, schließlich sieht man mich ja manchmal in den sozialen Medien, ja, ich fühle mich aber wie 38. Ich habe keine Ahnung, kann mich nicht mehr erinnern, wie ich mich mit 38 gefühlt habe und ich habe keinen Vergleichsmaßstab, wie sich andere 52-Jährige fühlen. Ich fühle mich halt insbesondere morgens wie 52 im Tagesverlauf dann manchmal jünger. Also, who cares? Ja, der Jugendwahn geht komplett an mir vorbei. So, mit 52 kann ich mir immer natürlich Gedanken darüber machen. Ich habe zwar Lust zu arbeiten und vermutlich werde ich das auch noch über das klassische Rentenalter hinaus, einfach weil ich mich mit der Materie gern beschäftige. Ist aber nicht gesagt, dass mir irgendjemand noch gerne zuhört. Vielleicht mache ich dann nur noch Podcast und bekannterweise verdiene ich mit dem Podcast ja keinen einzigen Cent. Das ist unser gemeinsames Wohlfühlprojekt, welches wir hier weiter betreiben hoffentlich. Also danke für die, die dabei sind. Und das heißt, ich muss mir natürlich Gedanken darüber machen. Für mich wäre das schon nachteilig, wenn jetzt morgen ein Crash einmal alles um 50% oder 70% kürzen würde. Das ist vielleicht auch für den 45- oder 35-Jährigen unangenehm. Ja, so weit bin ich da ja noch nicht entfernt, aber immerhin, jemand, der sagt, ich habe noch 20, 30 Jahre Geldanlage, der kann den Crash ja nutzen. Und ich kann das jetzt aktuell auch noch. Denn noch kann ich die einfachste Strategie auf der Welt, um den Markt out zu performen, umsetzen. Noch habe ich regelmäßige Einnahmen. Und das heißt also, ich kann im Crash kaufen. Sagen wir mal, wenn dann möglichst in den nächsten 10 Jahren, da wird sich schon noch die Gelegenheit ergeben. Danach wird es aber vielleicht weniger. Und wenn ich dann nur noch Podcast mache, habe ich keine regelmäßigen Einnahmen mehr. Und dann will ich das nicht, dass einmal 50% gecuttet wird. Und das ist natürlich der Gedanke, der dann viele zu den Anleihen bringt. Warum? Weil sich zwar Anleihen nicht mehr, und das war phasenweise in der Vergangenheit, diametral zu der Entwicklung an den Börsen entwickeln, also sprich, Wenn die Rendite am Aktienmarkt sinkt, dann, sehr vereinfacht formuliert, erhöht sich die Rendite oder auch der Kurs der Anleihen, weil es nun mal sichere Anlagen sind. Bei einem Unternehmen, egal wie groß, kann ich nicht sicher sagen, dass ich in 10 Jahren noch meinen Einsatz rausbekomme oder vielleicht noch einen Gewinn. Kann ich nicht. Die Welt dreht sich immer schneller. Insofern ist es sehr wahrscheinlich bei einigen Unternehmen, dass sie in 10 Jahren noch existieren würden. Aber die absolute Sicherheit habe ich nicht. Irgendwas kann sich von heute auf morgen ändern. Also können wir ja mal spaßeshalber in einer der nächsten Folgen machen. Die sichersten Unternehmen der Welt, was könnte sie disruptieren? Guter Vorschlag, Erichsen. Danke, Lars. So, das machen wir. Aber bis dahin gehen wir mal davon aus, dass wir bei Anleihen, zumindest mal bei sicheren Staatsanleihen, das Problem nicht haben. Und jetzt lasse ich die Riesenschleife aus, die piep, 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 piep. Ich habe jetzt mehrere Namen genannt, die natürlich davon ausgehen, dass unser Land in einem, jetzt hätte ich beinahe gesagt, im Fegefeuer, aber das wäre ja sehr vorsätzlich. Also natürlich in einem Desaster endet. Ich gehe davon aus, dass dieses Land, in dem wir leben, einige Probleme hat, aber in 10 Jahren noch existiert. Und was es dann wert ist, wissen wir nicht. Das betreffe allerdings alle anderen auch. Das heißt, wer heute eine Bundesanleihe kauft zum Nennwert, nehmen wir mal 100% an, der wird auch in 10 Jahren 100% wieder bekommen. Und wenn nicht, dann kann man ja auch immer noch Staatsanleihen der sicheren Natur mischen. Und dann hat man vielleicht eine gewisse Diversifikation und dann geht man davon aus, okay, die 100% bekomme ich wieder. Damit habe ich noch keine Rendite. So, und dieser Gedanke, verlieren kann ich damit nichts, wenn ich bis zum Ende der Laufzeit halte, der hat gereicht, um die Staatsanleihe so unglaublich populär zu machen. Und da gab es zwar überhaupt keine Zinsen mehr, aber wie das eben so ist, wenn es keine Zinsen mehr gibt und die Erwartung bleibt, dass die Zinsen auch nicht stark steigen werden, dann ist das für den Anleiheinhaber trotzdem kein Problem. Deswegen wurden sie auch zwischendurch gekauft und nicht nur gekauft, sie sind sehr deutlich gestiegen, denn dann steigt automatisch der Kurs der Anleihe. Also wie Rendite, Zinserwartung und der Kurs einer Anleihe zusammenhängen, einmal kurz ChatGPT oder vielleicht bei Google eingeben, wem das nicht klar ist. Erstmal kann man sagen, bei Erwartung sinkender Zinsen und damit haben wir fast 10 Jahre lang im Prinzip seit 2009 bis 2020 war klar, die Zinsen steigen nicht. Die können nicht steigen aus diesen und jenen Gründen und sind auch nie maßgeblich gestiegen. Und dementsprechend gab es zwar nichts an Rendite marginal im 0-Komma-Bereich für eine Staatsanleihe, ausgegebene von der Bundesrepublik Deutschland, aber es gab immerhin steigende Kurse. Und es gab sogar sehr stark steigende Kurse. Ich möchte an dieser Stelle darauf oder daran erinnern, dass ich noch in einer Zeit groß geworden bin im Sinne eines Anlegers, unerfahrenen Anlegers zu dann einem Anleger, der sich weiter qualifiziert hat. Es war klar, dass der Kurs eines Bund Future nie über 160 ansteigen könnte. Und wer mal Lust hat, schaut euch mal den Bund Future an. Das könnt ihr mit Chart machen, das ist der Nachteil vielleicht einem Podcast, dass man das nicht zeigen kann. Zwischen 2016 und 2018, 2019 gab es im Prinzip eine mehrjährige Spanne, wo wir um die 160 rumgependelt sind. Und ich kann mich wirklich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Wir sind im April 2015, haben wir die Grenze von 160 erreicht. Und dann ist der Kurs des Bund Future nach unten abgeprallt, im Tief bis auf 148, also fast 10%, obwohl sich die Zinserwartungen nicht verändert haben. Das war ein psychologisches Momentum im Anleihemarkt, dass man gesagt hat, wer soll denn jetzt noch kaufen? Niemand kauft eine Staatsanleihe, den Bund Future, so muss ich es konkretisieren, eine 10-jährige Staatsanleihe bei einem Kurs von über 160. Warum? Weil es rechnerisch ja eigentlich keinen Kurs größer 160 geben sollte. Denn der Bund Future bezieht sich auf eine deutsche Staatsanleihe mit einer fiktiven Rendite von 6%, was bedeutet, dass er auf einer angenommenen Anleihe mit einem jährlichen Coupon von 6% basiert. Ähnliches ist natürlich auch in anderen Laufzeiten passiert. Und wenn der Zins bei Null wäre, Wo wäre dann die Obergrenze, wenn ich jedes Jahr 6% Zinsen bekomme? Bei 160. Höher kann der Kurs des Bond Future nicht steigen. Und dann ist etwas passiert, was wir schon wenig später als gegeben hingenommen haben und sagen, naja, ach ja, gut, dann geht das doch. Negative Zinsen. Das ist etwas, wo nach wie vor der Moment, den kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Es war ein Tagesschau-Event.
In late 2014, the European Central Bank began an experiment with negative interest rates. They put their deposit rate initially at negative 0.1% and eventually allowed it to fall to negative 0.5%.
Dann hat es uns jahrelang, war es völlig klar, ja, negative Zinsen und so weiter. Das hat man vorher einfach nicht annehmen können, dass das passiert. Und als dann klar war, doch, negative Zinsen sind möglich. Und deswegen ist der Bond Future dann locker flockig im Jahr 2019 bis auf 180 gestiegen. Und dann ist er aus bekannten Gründen eingebrochen auf 100, unter 130, weil die Zinsen dann eben doch steigen konnten. Im Zuge der Corona-Maßnahmen, tja, Governments are spending und Notenbanken are lending und das hat dann doch funktioniert. Also, bis dahin war es klar, dass du mit einer Staatsanleihe nichts verdienst. Jetzt hat sich das total verändert und deswegen finde ich die Fragen nachvollziehbar und deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass sie wieder etwas mehr geworden sind. Warum soll ich mir denn nicht ein paar Anleihen ins Depot legen? Denn wenn der Zins zurück ist, dann ist das ja interessant. Und wenn ich mir jetzt eine Staatsanleihe kaufe, das kann ich ja heute machen und mir den Zins festschreiben. Es ist zwar derzeit attraktiver, kurze Laufzeiten zu nehmen, aber kurze Laufzeiten werden angesichts der Tatsache, dass die Zinsen zumindest vorübergehend vermutlich sinken. Noch ist die Zinskurve invertiert. Das heißt also, ich kriege für kurze Laufzeiten mehr als für lange Laufzeiten. Das ist bei einem Normalzustand und der Normalzustand ist nicht die invertierte Zinskurve ja anders. Da kriege ich mehr, wenn ich mein Geld bereit bin, für 10 Jahre abzugeben. Lassen wir das mal außen vor, denn wenn ich eine gewisse Planungssicherheit haben möchte und ich bin ja schließlich dann in einer angenommenen Situation, ich habe nicht mehr so viele Einkünfte, das heißt, ich muss ja fest planen mit dem, was da kommt. Warum nicht auch eine Anleihe kaufen oder warum nicht sein Geld fest anlegen? Und damit sind, beim Thema wäre jetzt ein bisschen frech nach 15 Minuten, oder? Damit sind wir bei den Produkten. Ich kann, wenn ich mir im Vergleich das anschaue, heute in Deutschland für ein Jahr mein Geld auf 3,2%. Och, das ist gar nicht so schlecht. Ich bekomme aktuell für 3 Monatsgeld, bekomme ich bei meiner Bank 3,4%. Muss ich nochmal sagen, das ist ja dann ganz okay. Aber wie gesagt, das ist eben auch der kurzfristige 3,2%. Wenn ich mein Geld allerdings auf 10 Jahre anlegen möchte, also das ist jetzt das Maximale, bitte nicht bei der Bank anrufen und sagen, hey, da gibt es 3,2%. Ich bin hier gerade auf einem Vergleich, auf 2 Vergleichsportalen, Check24 und Weltsparen. Den Anbieter kenne ich ehrlicherweise nicht. Und die meisten, die ihr Geld sicher anlegen, nehmen doch gerne einen Anbieter, den sie kennen. Es gibt andere Angebote aus Litauen, aus anderen Ländern, da ist es etwas mehr. Aber seien wir mal ganz ehrlich, für 0,1 oder 0,2% wird man wahrscheinlich nicht das, selbst wenn es nur ein theoretisches Risiko ist, wird man wahrscheinlich nicht sein Geld im Ausland anlegen. Das möchte ich gar nicht bewerten. Letztlich bei Ländern aus der Eurozone sollte, ohne Gewähr, sollte auch dort nichts passieren. Von daher, wer sich besser damit auskennt, warum? Eigentlich nicht. Aber wenn ich mir das langfristige Geld anschaue, dann gibt es dafür eben ein bisschen weniger. Nehmen wir aber mal die 3,2% an. Also 3,5 finde ich hier sogar für kurzen, 3,2. Die meisten Angebote werden um 3% sein. Tendenz leicht sinkend, weil Zinsen leicht sinkend. Also das passiert natürlich nicht. Diese Zinsen sinken nicht nur in dem Moment, wo dann die Notenbanken reagieren, sondern da ist auch so eine kleine Grauzone an Erwartungshaltung mit drin. Eigentlich sollten bei solchen Geldern, die sollten widerspiegeln, was ich bei der EZB bekomme, weil die Banken ja schließlich auch sich das Geld erhaben können. Aber es ist ein Zins- oder holen können. Es ist ein Zinsmargengeschäft. Und wenn man dann sagt, ach komm, dann nehmen wir vielleicht schon mal 0,1% runter. Die Leute haben eh in der Presse gelesen, dass die Zinsen jetzt sinken werden. Da wird schon keiner was sagen. Und in der Praxis funktioniert das natürlich ganz gut. Und wenn du ein paar Milliarden als große Bank verteilst und du kriegst 0,1% mehr oder weniger, das kann schon den Unterschied machen. Dann schauen wir mal zum Vergleich. Also 10 Jahre 3%, um es mal an der Stelle zu sagen. Die 3% reichen wahrscheinlich nicht, um die Inflation auszugleichen. Und das ist jetzt der Punkt, das ist natürlich sehr subjektiv. Es kommt ein bisschen darauf an, für was man dieses Geld verwendet. Die gefühlte Inflation ist tatsächlich höher. Und wenn wir, es gibt ja auch alternative Warenkörbe, die anders aussehen als der Warenkorb, der vom Statistischen Bundesamt für unsere Verbraucherpreisinflation festgelegt wird.
Die Verbraucherpreise, die erhöhen sich um 2,3% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Juni lag die Inflation noch bei 2,2%. Das teilte das Statistische Bundesamt heute in Wiesbaden anhand vorläufiger Zahlen mit.
Ich bin auch geneigt zu sagen, es ist wohl in der Praxis ein bisschen mehr. Was ich allerdings habe, ist die Sicherheit, dass ich vielleicht nur ein wenig an Kaufkraft verliere. Also zu 3,2% oder zu 3%. Sein Geld für 10 Jahre, ich habe hier 5 Jahre, hoffentlich kriege ich das auch für 10 Jahre. Lass mich mal ganz kurz gucken. Nicht, dass es ein bisschen weniger ist. Nee, ist ungefähr das Gleiche. Anzulegen ist natürlich viel besser als gar nichts zu machen. Damit hätte man zumindest meinen letzten 12 Monaten in etwa die Inflation knapp ausgeglichen. Und das ist besser als nichts zu machen. Ganz klar. Wer allerdings sagt, es geht hier auch ein bisschen noch um Vermögensaufbau, der darf nicht erwarten, dass er mit Festgeld das in irgendeiner Art und Weise schafft. Und so kommen wir zwangsläufig zu den Anleihen. Denn die werden, auch das lässt sich leicht belegen und mit vielen Screenern auch feststellen, die werden wohl etwas mehr bringen. Oder? Und diese Oder-Frage muss man stellen. Die Frage ist, möchte ich Risiko, wenn es darum geht, dass ich eigentlich gar kein Risiko möchte? Das heißt also, ich will ziemlich fix sagen können, was kommt da jeden Monat, was kommt da jedes Jahr raus. Damit will ich planen. Und dann kann ich meinen Währungsraum nicht verlassen. So einfach ist das. Wir kommen gleich noch zu ETFs, die ein bisschen höhere Rendite haben, teilweise sogar deutlich höhere Rendite. Und die werden dann auch immer wieder genannt in diesen Fragen. Warum soll ich nicht die nehmen? Die haben in den letzten Jahren 14%, nicht jährlich, ja, in den letzten 3 Jahren 14% gemacht. Ich habe im letzten Jahr über 7% bekommen, das ist so hochattraktiv. Diese 7% sind nicht allein aus den Zinszahlungen entstanden, sondern aus Währungsgewinnen. Und wo Währungsgewinne entstehen, entstehen auch Währungsverluste. Das heißt, um einen ganz fairen Vergleich vorzunehmen, müsste man sich zum Beispiel einen ETF anschauen, der in die Mitgliedstaaten der Eurozone mit AAA-Rating investiert. Und die gibt es natürlich, diese ETFs. Ja, ich habe hier jetzt zum Beispiel mal den Amundi Euro Highest Rated Macro Weighted Government Bond. Das ist jetzt 1 bis 3 Jahre. Insofern hat er eine etwas höhere Zinszahlung, weil, wie gesagt, die kurze Laufzeit gibt ein bisschen mehr. Wie ist die Allokation? Wenig überraschend, weil höchste Rating haben wir hier in den Top 10. Haben wir eine auf Platz 10 von der Gewichtung her, eine niederländische Anleihe. Wir haben 2 französische, der Rest sind deutsche Staatsanleihen. So, und wenn ich mir den angucke und ich schaue mir die Rendite an, dann kann ich mich natürlich freuen, denn auf Sicht von einem Jahr waren es 3,17%. Das ist wenig überraschend, inklusive Ausschüttung. Die werden diesem Wert des ETFs hier zugerechnet. Es gibt natürlich das Gleiche, wenn man sagt, ich möchte das als Einkommen haben, auch ausschüttend, dann muss es natürlich versteuert werden. Und dass hier nach einem Jahr 3,17% steht, ist nicht überraschend, weil das eben das ist, was man von der EZB bekommt. Egal, ob mit Festgeld oder mit Anleihe. Das ist im Übrigen das Gleiche, wenn jemand keine großen Verhandlungen wegen Tagesgeld machen möchte. Die Tagesgeld-ETFs, die bieten auch in etwa das. Wenn ich allerdings auf die 5-Jahres-Performance schaue, ja, im letzten Jahr haben wir auch im Bund-Future ja einen deutlichen Anstieg gesehen. Wenn ich allerdings auf die letzten 5 Jahre schaue, dann sprechen wir über eine Rendite von -4%. Das heißt durchschnittlich -0,83% im Jahr. Das klingt nicht dramatisch. Wenn man allerdings dort dann entgegenstellt, was andere Anlageklassen in den letzten 5 Jahren gemacht haben, dann ist es eben eine massive Underperformance. Und wir sind ja immer noch dabei, die These so ein bisschen herauszufordern, machen Anleihen jetzt mehr Sinn? Was Bundesanleihen angeht, reicht mir das persönlich nicht. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, ich kann mir jetzt 3, vielleicht knapp über 3% sichern. Und das ist mir zu wenig. Ich kann, bevor ich dann gleich auf die Alternative zu sprechen komme, ich kann natürlich auch auf die besten Anleihen-ETFs setzen hinsichtlich der Rendite. Wir haben hier mehrere. Ich schaue sie mir mal an. 14% im letzten Jahr, 11% im letzten Jahr, 15% im letzten Jahr. Unternehmensanleihen haben wir hier 13,6%. All die, die ich jetzt vorgelesen habe, die 13,6% sind aus einem Fonds Anleihen, Weltunternehmensanleihe, Anleihen. Die 15,9%, die ich hier genannt habe, sind Convertible Bonds, also sprich Wandelanleihen, allerdings auf Basis nicht nur vom Euro, sondern auch vom US-Dollar und zum britischen Pfund. Dann habe ich hier 11% durch chinesische Staatsanleihen. Dann habe ich hier Anleihen Emerging Markets, also Schwellenländer, Unternehmensanleihen, 14% gemacht im letzten Jahr. Das ist alles nicht unattraktiv. Im Gegenteil, es ist sehr attraktiv. Es kann ja mit der Performance von Aktien in den letzten 12 Monaten mithalten. Nur, wir sprechen dann nicht über die sicheren Anleihen, die in einer Verbraucherschutzsendung des Deutschlandfunks 2004, 2005. Nicht bezogen auf die Sendung, wo ich dann hingeschrieben habe. Das sind sie ja nicht. Denn die sind nicht sicher. Und hier spreche ich nicht von dem Ausfallrisiko, sondern man werfe einen gepflegten Blick auf den, ihr hört es im Hintergrund, wie ich das reinhacke, auf den Euro-US-Dollar. Das heißt, wir haben jetzt diese kurze Gegenreaktion gesehen in Anleihen aufgrund der steigenden Zinsen, alles schön und gut. Aber wenn ich mir das langfristig anschaue, also auf Sicht der letzten 5 Jahre, haben Fonds auf chinesische Staatsanleihen 30% gemacht. Das ist hochattraktiv. Amerikanische Unternehmensanleihen fast 30%, und hier spreche ich über Top-Anleihen, also keine Junk-Bonds, Ramsch-Anleihen. Hier wieder 21% mit amerikanischen Unternehmensanleihen. Das ist alles attraktiv, nur mehr als fast die Hälfte der Rendite, Entschuldigung. Wenn ich mir es also auf Sicht der letzten 5 Jahre anschaue, sind auch Kursgewinne, weil der Euro gegenüber dem Dollar verloren hat an Wert. Ob jetzt Trump gewinnt oder nicht, wir werden es sehen. Aber was passiert, wenn tatsächlich der Dollar abwertet, weil sich das Trump eben wünscht? Oder J.D. Vance? Kann sein, kann vielleicht auch nicht sein, darum geht es ja nicht. Aber will man eine Währungsspekulation damit drin haben? Und man wird, wenn der Euro gegenüber dem Dollar auch nur um 10% aufwertet, dann wird niemand mit sicheren amerikanischen Unternehmensanleihen in den nächsten 12 Jahren in der Eurozone, also ein deutscher Anleger, wird dann nicht damit eine positive Rendite erzielen. Du kannst nicht mit AAA-Unternehmensanleihen eine Zinszahlung von mehr als 10% erwarten. Absolut ausgeschlossen. Und wenn die Renditeerwartung irgendwo bei 4 oder 5% ist, dann will ich persönlich da keine Währungsschwankungen mit drin haben. Und von daher ist das für mich nicht attraktiv. Und die Antwort auf die Frage lautet, nein, ich mische aktuell noch keine Anleihen bei. Das kann sich ändern. Wir haben gesagt, bei 3 oder 3,2%, die kann man sich für 10 Jahre sichern. Das ist nicht nichts. Und wenn ich sage, mein Vermögen muss nicht mehr wachsen und ich kann auch nicht mehr auf starke Kursschwächen am Markt reagieren, dann muss das eben auch manchmal reichen, dass ich meine Kaufkraft nahezu erhalte. Das heißt also, frag mich nochmal in 10 oder 15 Jahren. Eventuell mache ich das dann. Zumindest einen Anteil, weil ich sage, ich will den Teil schon mal nur vor Kaufkraftverlusten schützen. Und das kann ich, wenn ich eine Anleihe kaufe. Ich kriege am Ende den Nominalwert wieder. Habe ich also zu 100% gekauft, kriege ich die 10 Jahre lang die Zinszahlung und dann kriege ich die 100% wieder. So. Meine Alternative aktuell bleiben, solchen kleinen Trommelwirbel machen, jeder wird es wissen, Dividenden. Ich bin es gerade mal durchgegangen im neu, naja, 2 Jahre alten Dividendendepot bei Best Vestor. Sind einige von euch dabei. Liegt die Dividendenrendite im Dividendendepot nur bei 3,3% aktuell. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Es ist auch kein Wunder, dass diese 3,3% so nah an dem sicheren Zins sind. Weil natürlich auch dementsprechend Dividendenaktien nicht als Zinssubstitute, aber zumindest mal als Alternativen angesehen werden. Und natürlich hat der Kurs dieser Unternehmen dann auch etwas damit zu tun, was bekomme ich an anderer Stelle für sicheres Geld. Und wir dürfen eins nicht vergessen, für Amerikaner ist das nochmal was anderes. Die bekommen nämlich momentan etwas mehr als 1% noch obendrauf. Die kriegen mehr als wir für ihr Festgeld. Und dass Anleihen dann einigermaßen attraktiv sein können, das ist zweifellos interessant. Allerdings war auch die Inflation in den USA etwas höher. Und wie gesagt, wir können uns die 4% nicht ohne Währungsrisiko sichern. Viel erstaunlicher ist übrigens an der Stelle, dass trotzdem Gold und Rohstoffe sich in diesem Umfeld noch einigermaßen gut halten. Denn 4% ist schon mal gar nicht so schlecht. Die 3,3% Dividendenrendite entstehen einfach daraus, das habe ich kürzlich schon mal besprochen, dass ich hier auf Unternehmen setze, bei denen ich davon ausgehe, bei denen bekomme ich in den nächsten 10 Jahren auch noch Kursgewinne. Ist für das passive Einkommen erstmal fürs Rechenbeispiel nicht interessant. Ich darf diese Kursgewinne also nicht annehmen, aber es sind eben AAA-Werte, bei denen man sagen kann, es ist ein Qualitätsunternehmen, haben teilweise seit 30 Jahren und mehr ihre Dividende gesteigert. Das heißt, meine aktuelle Dividendenrendite, zumindest in dem Depot, ich habe einige Werte privat schon viel länger, die liegt nur bei 3,3%. Die wird aber, wenn ich in 10 Jahren dabei bin, wird die bei über 7% liegen. Auf den Einstand, wenn ich also heute die Aktie kaufe und die Dividenden steigen weiter, ja, dann ist natürlich die gleiche Dividende, beziehungsweise die Dividende, die sich dann in den nächsten 10 Jahren vermutlich mehr als verdoppelt hat, beschert mir dann natürlich auf meinen Einstand auch eine mehr als doppelt so hohe Dividendenrendite. Und Zeit, ich habe es dir schon gesagt, ist ein Faktor, den kann man einfach nicht aus dieser Gleichung rausnehmen. Also, Kurzfazit, Anleihen für sehr sicherheitsbewusste Anleger, bei denen es im Wesentlichen nur darum geht, einen Großteil seines Kaufkraftverlustes irgendwie zu verhindern, ist eine Alternative. Für alle anderen vielleicht auch, weil mein Fazit ist ja nur für mich geltend, abseits von irgendwelchen strategischen Positionen, also wenn ich starke Bewegungen erwarte im Anleihemarkt, im Bund Future oder in amerikanischen Staatsanleihen, dann kann es einfach mal eine taktische Position sein. Ansonsten ist es für mich in der langfristigen Geldanlage derzeit unattraktiv, irgendwelche Anleihen zu kaufen. Das gilt für Staatsanleihen und Unternehmensanleihen auf Eurobasis. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhörten. Bis dahin alles Gute, dein Lars.